Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen, auch Herrn Prälat Rolf Schäffbuch, der uns heute wieder einmal die Bibelstunde halten wird. Wir freuen uns. Und dann begrüßen wir auch noch unsere vier Bläser, das Posaunenquartett. Und sie kommen so aus der Ecke Filderstadt, Stuttgart. Und sie stellen sich gerade selbst vor noch.
Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Wir sind the four deep blowers. Das heißt, wir sind vier tiefe Instrumente, drei Posaunen und ein Waldhorn. Also wir spielen in der tiefen Lage, haben da auch extra Posaunensätze dafür. Wir sind in unterschiedlichen Posaunenchören aktiv. An der ersten Posaune oder erste Stimme spielt eigentlich der Hornist, der Joachim Hilsenbeck. Dann an der Posaune links ist die Frau Elke Binde. Die spielt in der Johanneskirche in Stuttgart im Posaunenchor. Der Joachim Hilsenberg kommt aus Leichingen. Dann der Frieder Binde, der spielt heute Bass. Und er ist der Ehemann von der Elke Binde und spielt auch im Johannes-Posaunenchor. Ich selber bin Uta Müller und spiele in der Gedächtniskirche in Stuttgart. Ja. Ja, das hat eine längere Geschichte.
Ja, wie kommen wir nach Eidlingen? Im Herbst letzten Jahres waren ein paar Mitarbeiter von den Eidlinger Schwestern in Leichingen zu Besuch im Gottesdienst. Danach gab es einen Ständerling mit Kaffee, ein bisschen Gebäck. Und da bin ich mit einer Schwester ins Gespräch gekommen, auch über den Posaunenchor. Sie hat früher auch geblasen, hat es dann allerdings aufgegeben. Dann habe ich gefragt, warum? Ja, sie muss hier öfters das Klavier spielen und hier gibt's wohl keinen Posaunenchor. Da habe ich mir im Stillen gedacht, vielleicht kann man hier mal Abhilfe schaffen. Sie hat uns dann eingeladen und jetzt sind wir einfach hier.
Also das ist unser erster öffentlicher Auftritt, muss ich gleich dazu sagen.
Jetzt singen wir in der Begleitung mit dem Posaunenchor Gott ist gegenwärtig, Lied Nummer 18, Strophe 1 bis 4. Und dann hören wir Prälat Rolf Schäffbuch. Ja.
Thank you. Ja, lieber Gott, lass das zu, dass du Freude in uns haben kannst, weil wir aufgeschlossen sind, dein Wort zu hören. Nimm alles weg, was blockieren will, und teile uns das zu, was wir brauchen. Amen. Verehrte Schwestern, liebe Brüder, es ist mir eigenartig gegangen heute. Nicht nur, dass ich das Manuskript zu Hause gelassen habe, sondern auch meine Bibel. Aber Sie haben ja zufällig in Eidlingen auch noch eine Bibel vorrätig, die man benutzen kann. Und eigenartig ist mir es gegangen. Ich wollte eigentlich das, was wir vor 10 Tagen etwa in der Bibelschule in beiden Klassen angefangen haben, nämlich etwas hineinzuhorchen in den 1. Korintherbrief, wollte ich unterfüttern, ein bisschen auswellen, ein bisschen ausdehnen. Und dann hat es in mir gegärt. Ja, gären ist ganz falsch. So ein gottesguter Geist hat mir Neues zugeteilt. Davon leben wir als Christen, dass Gottes Geist das Wort der Apostel und Propheten lebendig macht. Ich lese zuerst den Abschnitt 1. Korinther 2, die 5 Verse. Schreibt der Apostel Paulus also an die neu entstandene Gemeinde von Korinth so im Jahr 56, 57, ganz dicht drauf auf den Ereignissen mit dem Heiland Jesus Christus. Auch ich, liebe Geschwister, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und mit hoher Weisheit, um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort, meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Lass mich es mal sagen, man hat gemerkt, dass der Geist Gottes da war. Da war eine andere Kraft am Werk als Beredsamkeit. Es hat sich erwiesen, dass Gott zu seinem Apostel steht, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Das erste Aha-Erlebnis über diesen paar Sätzen war, das ist ja zusammen mit dem, was Apostelgeschichte 18 berichtet ist über den Anfang in Korinth, ein herrlicher Anschauungsunterricht zu unserer Jahreslosung. Unsere Jahreslosung will uns ja das Staunen lehren über das, was Gott kann. Dass uns überhaupt die Augen wach werden dafür, was bei den Menschen unmöglich ist, bei Gott möglich. Klammer auf. Dieser Satz soll nicht ein Brecheisen sein, dass wir sagen, lieber Gott, da steht's doch, du machst möglich, was wir nicht können, ich bitte dich um erstens, zweitens, drittens. Man darf unseren Gott bitten, so wie Jesus im Garten Gethsemane gebeten hat, aber, lieber Vater, alle Dinge sind dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da taucht ja dieses Wort von Gott, dir sind alle Dinge möglich, ist klar. Aber tu das, was für mich gut ist und was in deinen Plan hineinpasst. Klammer zu. Herrliche Jahreslosung, die uns das Staunen Gottes, das Staunen über Gottes Tun lehren will. Und zugleich eine Hilfe ist eigentlich fast alle Berichte in der Bibel auf den richtigen Nenner zu bringen. Angefangen von der Schöpfungsgeschichte bis hin zur wiederkommenden Jesus in seiner neuen Welt. Was bei den Menschen unmöglich ist, was ihnen unmöglich vorkommt, ist bei Gott möglich. Ist ein großer, wichtiger Leitsatz und ist gar kein Wunder, dass der anschaulich wird, illustriert wird durch das, was in Korinth geschehen ist. Denn nach menschlichem Ermessen war es unmöglich, auch nur zu probieren, für Gott Boden zu gewinnen in Korinth. Der Apostel Paulus kam als ein geschlagener Mann von der vorausgegangenen Station Athen. Dort waren hörbereite Menschen, kluge Menschen, religiöse Menschen, aufgeschlossene Menschen. Und Apostel Paulus hat, Apostelgeschichte 17 ist berichtet, eine geradezu vorbildliche Evangelisationspredigt gehalten. Und trotzdem war es fast ein Schlag ins Wasser gewesen. Es war keine Gemeinde entstanden. Zwei Menschen, eine Frau und ein Mann, kamen zum Glauben. Was soll's? Wenn noch 3, 4 junge Leute in die Jungschar kommen, sagt man, na lassen wir's, na geben wir die Jungschar auf. 2 Leute in Athen. Und jetzt kommt der Paulus nach Korinth. In diese, wie man heute sagt, Millionenstadt, straf sich das Abendland des Römischen Reiches mit dem ganzen Orient. Da prallte es zusammen, Korinth, typische Hafenstadt, dazu religiös bis dort hinaus. Proletariat, Armut, Durcheinander. Wie sollte da Paulus für das Evangelium von Jesus auch nur 1 Meter Boden gewinnen? Menschlich gesprochen unmöglich. Und doch wird berichtet, dass da eine Gemeinde entstanden ist. Die beiden Briefe an die Gemeinde in Korinth sind das beste Beispiel dafür. Eine Gemeinde mit Problemen, eine Gemeinde mit Anfragen, eine Gemeinde mit Sorgen, mit manchem Hickhack, so wie es in unseren Gemeinden auch ist, also durchaus lebendige Gemeinde. Haben Sie auch zu Hause Hickhack mit manchen Fragen in der Gemeinde? Ihr Leichinger der Hau, gell? Also sogar im Hensler Verlag, Frau Müller, nicht wahr? Also, normal ist Gemeinde entstanden, wir wissen sogar Namen derer, die in Korinth zum Glauben gekommen sind. Was bei den Menschen unmöglich zu sein scheint, hat Gott möglich gemacht. Ich war bei euch in großer Schwachheit und großem Zittern. Der Apostel Paulus war kein großer Redner. Wir wissen es vom 2. Korintherbrief. Meine Rede ist verächtlich, gemessen mit dem Apollos, bin ich Waisenknabe im Reden. Und körperlich war er angefochten. Wahrscheinlich mit Augenkrankheit, mit einer Krampfkrankheit. Schwach, Paulus heißt übersetzt der Kleine, der Stippig. Wie wollte der in der Stadt, in der es große Redner gab, in der man auch Ausschau gehalten hat nach großen Leuten, die was bedeuten, wie wollte er was ausrichten nach menschlichem Ermessen? Unmöglich. Und doch ist wahr geworden, was der Herr Jesus einmal gesagt hat: Ich will bauen meine Gemeinde. Noch ein dritter Hinweis, der uns in Apostelgeschichte 18 gegeben ist. Paulus bezeugte in der Synagoge von Korinth, gab es eine große Judenschaft in Korinth, dass Jesus der Christus ist, der Messias. Herr lieber Paulus, du schreibst doch 1. Korinther 9, ich will die Juden gewinnen, auf dass ich möglichst viele gewinne. Lieber Paulus, musst du denn so ins Fettnäpfchen treten? Wegen dieser Geschichte, dass Jesus vor dem Hohen Rat gesagt hat, ja, ich bin der Christus, ich bin der Sohn Gottes. Deshalb ist er doch als Gotteslästerer verurteilt worden. Paulus, du musst doch nicht gleich mit dem Allerschwierigsten anfangen. Du musst doch die Juden nicht vor den Kopf stoßen mit diesem Bekenntnis, dass Jesus der Christus ist. hat doch sonst gar keinen Wert. Du wirst keinen von den Juden gewinnen. Ist unmöglich. Bis heute. Bis heute im Gespräch mit dem Volk Israel. Ganz schwierig, gleich mit dem anzufangen. Jesus ist der Messias. Da macht man es taktisch kluger und sagt, ach, wir lieben auch die 10 Gebote, wir lesen auch das Alte Testament, bis man peu à peu dahin kommt, dass man eventuell sagt, wir halten natürlich diesen Jesus von Nazareth für den Messias. Paulus geht mitten hinein. Paulus, kann man sich so irgendeine Chance vertun? Und da heißt es in Apostelgeschichte 18 wohl, sie vertrieben Paulus aus der Synagoge und lästerten. Aber da war der Sosthenes und der Crispus sogar namentlich bekannt. Einer, der gleich neben der Synagoge wohnte, hat den Paulus aufgenommen. Und sogar ein Vorsteher der Synagoge, Kirchengemeinderatsvorsitzender, wurde gläubig, was bei den Menschen unausdenkbar ist, unvorstellbar, macht Gott möglich. Ich wünsche Ihnen in diesen Tagen, die wir noch haben, in diesem neu angefangenen Jahr, dass Sie fröhlich werden über diese Jahreslosung. Und von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 das als Brille nehmen zum Staunen. So ist unser Gott. Was bei den Menschen unvorstellbar ist, unmöglich, macht er möglich. Liebe Brüder, als ich zu euch kam, liebe Geschwister, kam ich nicht mit hohen Worten, hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wo der gekreuzigte Jesus bezeugt wird, da entbindet Gott eine geheimnisvolle Kraft. Das ist vielleicht ein dummes Beispiel. In unserer Jugendzeit bekamen wir mal ein Buch, das hieß Auf guter Spur, ein hochinteressantes Bubenbuch. Und da war schon beschrieben, wir haben das damals gar nicht begriffen, dass es möglich werden könnte, das Uran zu spalten, und das würde wahnsinnige, unvorstellbare Kräfte entbinden. Haben wir damals gar nicht begriffen, Atomspaltung und warum Kräfte entbinden. Inzwischen wissen wir das, dass wenn dem kleinen Atomkern eine Spaltung gelingt, dass da Kräfte entbunden werden, die mit dem herkömmlichen Sprengstoff überhaupt Dynamit gar nicht zu vergleichen sind. Vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wir denken immer, wenn wir vom gekreuzigten Jesus reden, das haben die Menschen nicht so gern. Wir sind schon im Evangelium berichtet, als Jesus seinen Jüngern sagte, ich muss hinauf nach Jerusalem und es wird über mir werden Lästerungen ausgesprochen werden und ich werde bespien werden und sie werden mich den Heiden ausliefern und mich kreuzigen. Petrus gesagt, Moment mal, Jesus, das hast du nicht nötig. Es ist wunderbar, dass du Heilungen machst, dass du predigen kannst, dass du Speisungen durchführst. Aber Entschuldigung, Jesus, so musst du nicht behandeln lassen. Das widerfahre dir nicht. Jesus hat gesagt, das ist menschlich gedacht, aber nicht göttlich. Der Höhepunkt der gesamten Gottesgeschichte, der Höhepunkt alles Gotteswirkens, größer noch als die Werke der Schöpfung, die herrlichen Taten des Schöpfers, größer noch, ist, dass Gott für uns in dieser inzwischen gefallenen, in Sünde verstrickten Welt Rettung möglich macht. Wir brauchen einen ganz neuen Blick, dass wir begreifen, da als Gott seinen Sohn ans Kreuz gehängt hat, um Rettung zu schaffen. Und vielleicht so unbegreiflich, wie die Atomspaltung vor sich geht. Unbegreiflich. Aber im Gekreuzigten ist Kraft. Im Englischen gibt es den Chorus, der gerne bei Charismatikern gesungen wird. Es ist Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Herrn Jesus. Nicht im Blut, sondern wo es um den gekreuzigten Jesus geht, um ihn, unseren Herrn. Es gibt ein schönes Bild, Altarbild in Wittenberg, geschaffen von Lukas Cranach, wo zwischen dem Predigenden Martin Luther auf seiner kleinen Kanzel und der Gemeinde, die andächtig zuhört, das Kreuz Jesu steht. Eigentlich um 90 Grad falsch gedreht, sodass der Betrachter das Kreuz Jesu sieht, und eigentlich in der Perspektive müsste es ja der Gemeinde zugewandt sein. Aber Lukas Cranach wollte sagen, wenn Martin Luther gepredigt hat, dann haben wir eigentlich immer Jesus gesehen, wie wenn er für uns gekreuzigt wäre. Wie wenn Gottes ganzes Herz da für uns schlagen würde. Spurgeon, der große englische Evangelist, hat einmal gesagt, die Kraft der Reformation lag nicht in der Wucht, mit der Martin Luther die Nägel, seine Thesen angeschlagen hat, sondern in der Kraft der Wahrheit. Ich möchte mir erbitten, dass ich selbst noch Spurgeon ein bisschen korrigiere. Die Kraft der Reformation lag darin, dass Martin Luther wie kein anderer vor ihm sagen konnte, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei. Das war die Kraft der Reformation. Dass plötzlich da ein kleiner Mönch war, ein schwacher Mensch, und Mitteleuropa wurde verändert in seinem ganzen Denken. Wo man dem gekreuzigten Jesus die Ehre gibt, da entbindet Gott gewaltige Kraft. Wo man meint, nicht meint, man müsste sich des gekreuzigten Jesus schämen, da ist plötzlich unvorstellbare Kraft da. Ludwig Hofacker, der große Erweckungsprediger unseres Landes, hat gesagt, vom gekreuzigten Jesus aus geht eine Bewegung, die ist größer als die Bewegung, die der Schöpfer in Kraft gesetzt hat. Vom gekreuzigten Jesus geht Kraft aus. Wenn ich daran denke, der Evangelist Wilhelm Busch hat bei seiner Abschiedspredigt im Essener Weiglehaus gesagt, andere Verkündiger des Evangeliums, die haben ein ganzes Orchester von Stimmen und von Melodien, die sie spielen. Ich habe bloß immer ein Trompetchen gehabt, dass ich eigentlich immer bloß den auferstandenen und vor allem für uns gekreuzigten Jesus bekannt gemacht habe. Es war mein Trompetchen. Vielleicht ist das das Geheimnis, dass wie kein anderes Buch in der ganzen evangelikalen Welt sein Buch Jesus, unser Schicksal, in Millionenauflage bis heute verkauft wird, Jahrzehnte nach seinem Tod. Da geht eine geheimnisvolle Kraft aus, dort, wo wir dem Gekreuzigten die Ehre geben. Jetzt in Klammer gesagt auch wieder, wir müssen aufpassen, es wird gerade bei uns, die wir den Herrn Jesus lieb haben und sein Wort, oft so etwas pauschal geredet, vom gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn. Wie wenn man das so im Nebensatz abmachen könnte. Der Apostel Paulus hat das nicht einfach bloß formal gemacht, dass er gesagt hat, der gekreuzigte Jesus. Im Galaterbrief sagt, ich habe doch euch Jesus vor Augen gemalt, wie wenn er mitten unter euch gekreuzigt geworden wäre. Der hat also die Leidensgeschichte Jesu erzählen können, so dass die Leute den Eindruck hatten, ich bin ja mitten auf dem Hügel. Golgatha mit dabei. Oder er konnte im Römerbrief sagen, Jesus ist von Gott hingestellt worden für den Glauben in seinem Blut zur Garantie, dass Gott Sünde vergibt. Oder er konnte sagen, 1. Korinther 9, kennt ihr überhaupt die Gnade des Herrn Jesus? Er wurde arm um unsertwillen. Bei Armut reagieren wir. Gell? Wie geht es denn weiter mit unseren Guthaben, mit unseren Renten? Werden unsere Kassen noch zahlen können oder kommen wir in eine große Zeit der Armut hinein? Paulus hat plötzlich diese Geldbegriffe benutzt. Er wurde arm um unsertwillen, auf dass wir durch ihn reich würden. Er konnte die Abrahamsgeschichte erzählen, sagen, so wie der Abraham bereit war, seinen Sohn hinzugeben, aber Gott hat das Opfer dann schließlich nicht verlangt, aber Gott hat seinen eigenen Sohn für uns dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Aber es kreiste immer darum, dass Gott seinen Sohn für uns hingegeben hat. Ich hielt es für richtig, unter euch nicht viele theologische Probleme zu behandeln, furchtbar viele Beispiele zu bringen, intellektuelle Bauchaufzüge zu machen, so ich habe euch von Jesus, dem Gekreuzigten, erzählt. Das hat Glauben geschaffen. Damit euer Glaube nicht auf rhetorischer Schaumschlägerei besteht, auf Menschenweisheit, Vers 5, sondern auf der Kraft Gottes, dass Gott etwas macht, dort, wo man menschlich eigentlich sagen müsste, ist unmöglich. Was den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Darüber dürfen wir uns freuen und die Bläser helfen uns dazu. Eine Komposition von Wittmann, dass wir uns freuen können, wohlauf, wir wollen uns freuen. Oder so ähnlich als. was bei den Menschen unmöglich ist, bei Gott möglich. Im gekreuzigten Jesus ist Kraft. Das war's, was der Apostel Paulus in Korinth erlebt hat. Denn er ist ja nicht bloß ins Fettnäpfchen getreten, als er bezeugt hat, dass Jesus der Christus ist, sondern er hielt es für richtig, Juden und Griechen zu bezeugen, dass Jesus der Gekreuzigte ist. Entschuldigung, was soll denn das bringen? Bei den vielen Tausenden von Sklaven und Matrosen und Hafenarbeiter, ungelehrte Leute, Analphabeten, die sich als die letzten Unterdrückten fühlten. Was sollte, wenn da einer erzählt, dass einer gekreuzigt wurde, dem es vielleicht noch schlechter ging als ihnen, was sollte das? Die wollten von einem hören, der Kraft hat, die Sklaven zu befreien, der dafür sorgt, dass arme Leute nicht mehr arm bleiben. Aber was sollten die Vornehmen in Korinth denken? Es wird uns ein Delinquent bekannt gemacht, einer, der rechtmäßig verurteilt wurde und hingerichtet wurde. Es war bedauerlich, das passiert in unserer Weltgeschichte immer. So wie wir von Gaza hören, es berührt uns, ja, schon 1000 Tote, schlimm, jedes Einzelne, vor allem die Kinder. Was können wir schon machen? Und vor allem, was soll das bei den Juden bringen? Es war doch provozierend, mit dieser Geschichte nochmal anzufangen. Dieser Jesus ist rechtmäßig vom Hohen Rat verurteilt worden, den Römern ausgeliefert und ans Kreuz gehängt worden. Und jetzt kommt der Paulus nochmal mit dem Gekreuzigten. Die Geschichte ist erledigt, ad acta. Wenn Sie Asterix und Obelix lesen, dann werden Sie draufstoßen, dass da manchmal das große lateinische Wort steht, cui bono. Deutsch übersetzt, was soll's? Was bringt's denn? Cui bono. Was hat's denn für einen Wert, dass du vom Gekreuzigten erzählst, bei Sklaven und bei Matrosen und bei vornehmen Leuten, erst recht bei Juden? Auf dass euer Glaube bestehe auf Gottes Kraft. Der Apostel Paulus hat fest damit gerechnet. Wenn ich Gott die Ehre gebe, dass das der Höhepunkt seines Rettungshandelns war, der Höhepunkt seiner Liebe, das Kraftzentrum seines Helfens, dann wird man diese Kraft erleben. Dann stehe vielleicht ich als armseliger Prediger da, aber Gott wird mit seiner Kraft durchführen, dass Menschen zum Glauben kommen. Und der Apostel Paulus hat es erlebt in Korinth, dass es eine Gemeinde gab, die den Herrn Jesus lieb gehabt hat. Auf dass euer Glaube nicht bestehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Der Apostel Paulus konnte ja sagen, so war das von Anfang an. Schon in den Stunden der schrecklichen Kreuzigung von Jesus hat sich wunderbar Gottes Kraft durchgesetzt. Da waren zwar die klugen, frommen Leute, die haben spottend gesagt, ist der Gottes Sohn, dann steigt er runter vom Kreuz. Anderen hat er geholfen, kann sich selber nicht helfen. Wenn Gott Lust zu ihm hat, Gefallen an ihm betet, dann soll er ihm doch helfen. Aber da war auch jener römische Centurio, dieser Hauptmann mit seiner Schar, in einem der Evangelienberichte heißt es, nicht bloß er, sondern auch sie, haben gesagt, das ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Das war doch nicht Cleverness von diesem römischen Hauptmann, sondern das war wie damals bei Caesarea Philippi, als Jesus zum Petrus sagt, das hast du nicht aus dir selber, nicht Fleisch und Blut, sondern mein Vater im Himmel. Durch seinen Geist hat dir es geoffenbart. Dass das Herz dieses abgebrühten römischen Hauptmanns berührt wurde und er nicht bloß ein Empfinden bekam für Wahrheit, sondern das auch noch ausdrücken konnte, was vorher die ganze Crew der Römer, der jüdischen Gelehrten gesagt hat, wenn er wirklich Gottes Sohn, der römische Hauptmann sagt, er ist Gottes Sohn. Das war ihm klar geworden. Und da waren nicht bloß die Menschen unter dem Kreuz und neben Jesus, der eine Verbrecher, der eine Räuber, Übeltäter, der das aufgenommen hat, den Spott, und gesagt hat, bist du wirklich Gottes Sohn, dann hilf doch dir selber und dann auch uns. Zack, kommt los. Und der andere hat gesagt, fürchtest du dich nicht vor Gott? Sich jedes Wort auf der Zunge zergehen lassen. Fürchtest du dich nicht vor Gott? Denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Aber er hat nichts Böses getan. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Solch ein Durchblick, solch eine Formulierung, solch eine Ehrlichkeit, der hat nichts Böses getan, aber wir. Und zugleich der Durchblick, wenn einer retten kann und wenn ich jetzt am Kreuz verrecke, es gibt noch das Reich Gottes, und wenn einer helfen kann, dann der neben uns hängt. Menschlich gesehen hätte er sagen müssen, der kann doch auch nichts, der ist festgenagelt. Nein, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, ist doch nicht deine Endstation. Der Heilige Geist war schon auf dem Hügel Golgatha am Wirken. Merkwürdig. Gegen alle menschliche Vernunft. Uns wird uns erzählt, im Neuen Testament von dem Thomas, der hat ja nicht einfach bloß gezweifelt, war nicht bloß ein Skeptiker, sondern als Jesus den Jüngern erschienen war, da war Thomas gerade nicht dabei. Und als sie ihm erzählten, wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden, der Gekreuzigte, wir haben seine Nägelmale gesehen, er ist wirklich, hat Thomas gesagt, das kann ich nicht glauben. Sein Problem war doch nicht, dass Tote auferweckt werden könnten, dass er miterlebt. Beim Töchterlein des Jairus hat er am Grab des Lazarus miterlebt. Das hat er bei dem Sohn der Witwe, nein, erlebt. Das war nicht das Problem. Aber es kann doch nicht sein, dass Gott, wenn er schon Jesus wieder auferweckt, ihn mit den Zeichen seiner Schmach auferweckt, mit der Seitenwunde und mit den Nägeln mal, das wird doch blamiert. Dann hat doch Gott ihn als ganz deutlich als den Unterlegenen, als den Verspotteten auf. Das glaube ich nicht. Und dann ist der auferstandene Jesus extra für den Thomas erschienen. Er hat gesagt, Thomas, leg deine Hände in meine Nägelmale, deine Hand in meine Seite. Es ist nicht mal berichtet, ob es überhaupt dazu gekommen ist. Aber berichtet es uns, dass er Thomas gerufen hat, mein Herr, mein Gott, Elohai, Adonai. Das ist ja bloß Gottes Herrlichkeit, Gottes Vollkommenheit, Gottes Glanz, Gottes Würde. Das ist nicht mehr Armut. Und das ist alles für mich, mein Herr und Gott. Dieser Jesus ist für mich da mit seiner ganzen Kraft und Herrlichkeit. Was bei Menschen unmöglich ist, bei Gott möglich, dass, wenn Thomas sagt, das kann ich nicht glauben, das ist technisch, biologisch, auch nach meiner Theologie nicht möglich, macht Gott möglich, dass plötzlich die ganze Gottesherrlichkeit über dem geschundenen Körper des auferstandenen Jesus auftaucht. Es war von allem Anfang an so, dass wo man sich des Gekreuzigten nicht geschämt hat, eine besondere Kraft Gottes entbunden wurde. Eine Dynamik Gottes. Ich habe am Anfang gesagt, es ist mir eigenartig gegangen mit den paar Versen. Ich wollte eigentlich bloß den Unterricht in der Bibelschule unterfüttern. Und dann hörte ich von einem jungen Menschen, der leise, gar nicht vorwurfsvoll, aber traurig gesagt hat: Ach, ihr Verkündiger, ihr Pfarrer, ihr legt da eure Bibeltexte aus, oft sogar wohl vorbereitet und ohne vergessenes Manuskript. Ihr macht schöne Worte, aber was hat's mit meinem Leben zu tun? Mit den Sorgen, die ich habe, die mich beinahe in den Boden hineindrücken. Ihr zieht da ein Programm, aber mit meinem Leben hat es nichts zu tun. Und das hat mich getroffen und ist mit mir gegangen. Ich bin froh geworden, dass das auch bei Ihnen sagen darf, was mir gesagt wurde. Am gekreuzigten Jesus ist eine tröstliche Kraft. Dass Jesus, der am Kreuz hing in seinen Qualen, noch einen Blick hatte für die Maria, wer jetzt für sie sorgt, du Johannes, sorg für sie und für seinen Jünger Johannes. Sogar einen Blick gehabt für die Henkersknechte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dass der gekreuzigte Jesus einen Blick hat für Einzelne, auch für diesen einen jungen Menschen, der sagt, es geht in meinem Leben und für mich. Da gehöre ich auch dazu. Als ein Bedürftiger, für den Jesus Augen hat. Und es ist mir zum Trost geworden, dass Jesus eben nicht vom Kreuz gestiegen ist, auch als die Finsternis über dem Galgenhügel von Jerusalem mitten am Tag ausgebrochen ist, sondern Jesus ausgehalten hat in seinen Schmerzen. Jesus hält bei seinen Leuten aus. Er gibt nicht so schnell auf und sagt, naja, es hat keinen Wert mehr. Die große Aushaltekraft unseres Herrn Jesus am Kreuz erwiesen. Psalm 139 hieß es früher in der Luther-Übersetzung auch, in der Hölle bist du da. Das heißt nicht, dass Jesus alle unsere Sorgen von heute auf morgen wegnimmt, unsere Krankheiten. Aber da ist, wenn ich am Verzweifeln bin und nicht mehr kann. Wenn meine ganze Ohnmacht, meine seelische Ohnmacht offenbar wird, Jesus hält aus bei mir. Kümmert sich um Einzelne. Und fragt bloß noch danach, ob er einzelne Menschen mitnehmen darf in sein ewiges Reich. Der Verbrecher neben Jesus hat gesagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Leg eine Gedenkminute ein. Aber Jesus ist nicht zuständig für Gedenkminuten. So wie wir manchmal sagen, wenn ein Mensch ins Krankenhaus muss, ich denke an dich, in Verbundenheit, wenn es hochkommt, vergessen wir ihn nicht in der Fürbitte. Herr, denke an mich, Jesus sagt, ich bin zuständig, dich mitzunehmen. Mit mir. Das herrlichste Wort im Evangelium. Du wirst mit mir. Sie können darüber rätseln, was Jesus gemeint hat mit dem Paradies. Du wirst mit mir im Paradies sein. Das Wichtigste ist, er sagt, du wirst mit mir sein. Wenn uns das am gekreuzigten Jesus aufgeht, dann haben wir das Entscheidende begriffen. Bis in die Sterbestunde hinein, mit ihm. Das heißt in einem großen Lied, das wir früher gerne gesungen haben, mit ihm, wir wollen es wagen, mit ihm. Und dazu möchte ich Sie einladen und darf mit Ihnen beten. Herr Jesus, mit dir, der du in unsere Welt gekommen bist, um verlorene Leute zu retten, heimzubringen ins ewige Reich des Vaters, dir wollen wir gehören. Lass das nicht bloß ein Augenblickswunsch sein, sondern in der Kraft deines Heiligen Geistes, in dieser unerklärlichen Kraft, lass uns hineingezogen werden in die Gemeinschaft mit dir. Und lass unseren Glauben nicht bestehen bloß darauf, dass wir eben so erzogen wurden, dass wir hilfreiche Vorbilder hatten, für die wir dir danken, sondern greif du selbst in unser Leben ein, der du in unsere schuldverflochtene Welt hineingekommen bist und in die Last unserer eigenen Versäumnisse. Greif du ein und schaffe in uns mächtig die Gewissheit: Dein bin ich tot und lebendig, mach mich, o Jesus, ewig selig. Amen. Dem Apostel Paulus war im Korintherbrief, wenn Sie den Schluss lesen, wichtig, dass man Jesus lieb hat. Damit endet der erste Korintherbrief. Vielleicht erschrecken Sie, wenn Sie es lesen. Verflucht sei, wer den Herrn Jesus nicht lieb hat. Das hat mir mal ein Gemeindeglied geschrieben: Können Sie mir nicht dafür sorgen, dass unser Pfarrer wegkommt? Der hat neulich die Predigt geschlossen: Wer Jesus nicht lieb hat, sei verflucht. Amen. Heißt doch unmöglich, sowas darf es doch in Württemberg nicht geben. Dann konnte ich bloß sagen, das steht leider im ersten Korintherbrief. Der hat den ersten Korintherbrief, ich habe es vielleicht ein bisschen ausführlicher, liebevoller sagen sollen. Aber die Gott lieben und Jesus lieben, werden sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. 259, wir wollen die dort genannten Strophen singen. Machen die Bläser auch wieder Intonation? Ja gut, danke Frau Müller.
Thank you.
Ihnen Dank, Herr Prälat Schäffbuch, dass Sie uns Jesus als den Gekreuzigten, durch den Gottes Kraft mächtig wirkt, vor Augen gemalt haben. Und in Klammer sage ich noch, Sie dürfen auch ohne Manuskript kommen. Am Mittwoch, den 28. Januar, unterrichtet Prälat Schäffbuch in der Bibelschule. Es geht allerdings schon morgens um 8 los. Ist also was für Frühaufsteher und Rentner. Also herzliche Einladung von 8 bis 12 oder 12.15 Uhr über den 1. Korintherbrief ab Kapitel 6. Hat sich das geändert?
10.30 Uhr soll ich kommen.
Oh, also, da haben noch mehr Leute die Chance. Vielen Dank. Ab 10.30 Uhr. Vielleicht können dann mehr kommen. Am Mittwochabend ist wieder Mittwochkreis. Wir haben schon eine Weile, ist irgendwie vergessen worden, auch so ein Einladungsblatt über das, was hier im Mutterhaus abgeht an Veranstaltungen. Also, wenn Sie mal jemanden zur Bibelstunde einladen wollen oder zum Kinderchor oder zur Kinderstunde oder eben zum Mittwochkreis, das steht hier drauf. Wenn Sie es interessiert, liegt neben der Opferbüchse dieser Zettel. Ja, und dann danken wir ganz herzlich dem Posaunenquartett für diese Premiere, ihre und unsere. Vielen Dank. Und Sie spielen uns jetzt noch was zum Abschluss. Und ich sage schon, Gottes Segen und eine gute Woche wünschen wir Ihnen.
Wunder, dass die nach den 4 Versen von Die Gott lieben noch Ansatz haben. Aber jetzt darf ich noch mal klären mit dem Bibelunterricht am Donnerstag, 22. um 10.30 Uhr. Da geht es um den 1. und 2. Korintherbrief. Und Mittwoch, 28. allerdings ab 8 Uhr, Frühaufsteher, Rest noch von Korinther und Galater. Fragen Sie am Ausgang, wenn Sie es noch genau wissen wollen.